Die Weiße Rose-Geschichte habe ich genau verfolgt. Sie spielte eine große Rolle für uns in unserer Stellung zu den Nazis. Ich habe immer versucht, die Flugblätter zu bekommen und habe auch den Alexander Schmorell selbst gekannt. Wir sind in denselben Lokalen in Schwabing verkehrt, zum Beispiel im Simpel. Er war ein sehr netter Kerl. Wir standen uns nahe. Mein Freund, der Philosoph Hermann Krings, der war damals auch mit von der Partie. Unter dessen Bett in der Königinstraße stand eine Kopiermaschine, die hat dort überdauert, ohne dass sie gefunden worden wäre. Und Manfred Eickemeyer, dessen Atelier ein Treffpunkt der Weißen Rose war und der sich auch persönlich am Druck der Blätter beteiligte, der wurde zwar entdeckt, aber ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Ich habe ihn erst nach dem Krieg in seinem stehen gebliebenen Ateliergebäude in der Leopoldstraße, ein Rückgebäude, kennengelernt. Da wurden später wunderbare Faschingsfeste gefeiert. Er stand mit einer riesigen Pelzmütze unten an der Treppe und passte auf, dass niemand reinkommt, den er da nicht haben wollte. Wir glaubten nach unseren Erfahrungen in der Nazi-Zeit, dass wir mit großer Sicherheit einen Nazi von einem Antinazi unterscheiden könnten. Wie er über die Vergangenheit sprach, Bildungsstand, all das konnte man als Indikator nehmen, aber das war überhaupt nicht zuverlässig. Um zu studieren, musste man nach dem Krieg einen Fragebogen ausfüllen und ich war an der TU in der Kommission zur Prüfung dieser Fragebögen. Ich sollte entscheiden, ob jemand belastet war und deshalb nicht studieren durfte. Da wurde einem schnell klar, dass das nicht so einfach war. Heute sagt man ja, dass nach dem Krieg erst einmal nicht mehr darüber gesprochen wurde, die Nazi-Geschichte verdrängt wurde. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es sehr komplizierte Einzelschicksale gab und dass man niemanden verletzen wollte. Es gab ja Nazis, die dann durch ihre Erfahrungen schon keine mehr waren. Und solche, die alles verloren hatten, die große Verluste in ihren Familien gehabt haben, also für ihr Nazitum furchtbar haben leiden müssen. All sowas spielte später im Zusammenleben eine Rolle und man wollte sich da nicht falsch verhalten. Und das hat zu einer allgemeinen Vorsicht geführt, die dahin mündete, dass man diese ganze Nazi-Vergangenheit nicht berührt hat, wenn man jemand Neuen kennengelernt hat, sondern versucht hat, in die Zukunft zu schauen. Das Verdrängen zu nennen, ist sicher in vielen Fällen nicht richtig. Ich kann mich nicht als Widerstandskämpfer bezeichnen und möchte auch keinen falschen Lorbeerkranz kriegen. Ich bin selbst ja nie aktiv geworden, ich habe nur Verbindungen gehalten und habe am Rande Hilfestellung geleistet. Um die Wahrheit zu sagen, der Selbsterhaltungstrieb war immer stärker und man ging nur so weit in der Selbstgefährdung, wie man das mit der Selbsterhaltung vereinbaren konnte. Deshalb bin ich auch durchgekommen, wenn auch oft nur haarscharf. Das hätte auch genauso gut schiefgehen können. Durch mein Elternhaus bin ich in diese kritische Position zum Nationalsozialismus hineingewachsen. Das war Schicksal. Ich hätte genauso gut Nazi-Eltern haben können. Viele wie ich, die sich gedrückt oder verborgen haben als Fahnenflüchtige, die kann man ja nicht als Helden bezeichnen. Die haben den Heldentod umgangen. Es gab in dieser Zeit viele Möglichkeiten, sich durchzuschlagen. Unser Motiv in der Gegnerschaft zu den Nazis war ein rein ethisches, moralisches. Wir sahen uns nicht imstande, bei dieser Bande irgendeine Verantwortung zu übernehmen.